Ja, schönen guten Abend. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Text vor uns. Und so beim wiederholten Lesen von diesem Abschnitt, Josua Kapitel 3, dachte ich, wir lesen dieses Kapitel einfach gemeinsam nochmal komplett durch. Erstmal sind wir auf einer Bibelstunde und zweitens der Text an sich, der ist so... Man merkt, wie die Spannung von einer Situation zur anderen steigt, von einem Vers zum anderen, und das Erlebnis des Volkes wollen wir uns gemeinsam anschauen. Josua Kapitel 3. Wir lesen aber die letzten Verse auch aus dem Kapitel 2 und dann direkt anschließend Kapitel 3. Ich lese diese Worte. Da sagte sie, die Hure Rahab: Wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie ging weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Und sie gingen weg und kamen ins Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger aber hatten den ganzen Weg abgesucht und sie nicht gefunden. Die beiden Männer kehrten nun um, stiegen vom Gebirge herab, gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Da machte sich Josua des Morgens früh auf, und sie brachten auf von Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Söhne Israel. Dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, da gingen die Aufseher durchs Lager und sie befahlen dem Volk: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch nicht ihr nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sagte zu dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und Josua sagte zu den Priestern: Hebt die Lade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genau so, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befehl den Priestern, die die Bundeslade tragen: Wenn ihr an das Ufer des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israel: Tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte weiter: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Persiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn, nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und das wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden. Und das wird stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber fuhr in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, das bei Zaret liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer, hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes in dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Welch ein Erlebnis, welch ein einschneidendes Erlebnis bei dem Volk Israel. Hier lesen wir von dem ersten der mehreren großen Wunder, die in diesem Buch Josua beschrieben werden. Hier wird das erste Wunder von dem ersten Wunder berichtet. Aber erst fingen wir ja davon an zu lesen, wie die Männer, die Kundschafter mit der Ruth sprachen, wie sie sie entließ. Und die Männer sagten noch zu ihr, könnt ihr euch noch erinnern dran, diese rote Schnur, die bindest du dann ans Fenster. Ja, es wird auf die Zukunft hingewiesen. Aber wir lesen, es scheint so, dass dieser Glaube, diese Hoffnung dieser Frau so förmlich hieran zu erkennen ist in ihrer Handlung. Was macht sie? Wartet sie darauf? Legt sie die Schnur in die Schublade hinein? Nein. Was macht sie? Sie bindet die Schnur sofort ans Fenster. Sie glaubt, sie weiß, dass Gott wird diese Stadt richten und sie weiß auch, diese rote Schnur, dieses Zeichen ist ihre einzige Hoffnung. Und daher, als die Kundschafter zurückgingen zu Josua und das berichtete, sagten die einfach diese Worte und diese bestätigende Worte, der Herr hat diese Stadt in unsere Hand gegeben und die Einwohner dieser Stadt sind vor uns mutlos geworden. Es war jetzt ein längerer Abschnitt, aber ich hätte den Vorschlag heute Abend nicht jetzt Vers zu Vers vorzugehen, sondern uns ein paar Schwerpunkte setzen, die wir in diesem Kapitel fanden und dann versuchen, diese Schwerpunkte abzuarbeiten. Vielleicht ein paar Worte zu dem Ort, von dem sie weitergezogen sind, zu dem Ort Schittim. Dann merkte ich in meiner Bibel, ich arbeite eigentlich sehr gerne mit Farben, und das habe ich, dieses Kapitel habe ich auch sehr farbig bei mir in der Bibel, wahrscheinlich damals während meiner Bibelschulzeit. Aber ich merkte beim wiederholten Lesen und je mehr ich diese Kapitel, auch die anderen Kapitel davor und dahinter las, je stärker merkte ich, die Schwerpunkte liegen anderswo, nicht da, wo du die damals gemerkt hast. Und dementsprechend will ich versuchen, mit euch zusammen und im Austausch auch über diese einzelnen Schwerpunkte zu sprechen. Einmal über die Bundeslade Gottes, dann über diesen Befehl, diese Aufforderung, heiligt euch. Dann ein Wort, was auch mehrmals in diesem Kapitel vorkommt, ist das Wort erkennt oder sie werden erkennen. Und dann das letzte wäre die Fußsohlenregel, von der wir in diesem Kapitel lesen. Aber jetzt ganz kurz nochmal zu dem Ort zurück, Schittim. Nach längerem Suchen bin ich zu der Überzeugung gekommen, das ist ein Ort, wo das Volk wahrscheinlich sich schon etwas länger aufgehalten hatte. Dieser Ort, ich habe ihn jetzt nicht direkt auf der Karte gefunden, vielleicht habe ich auch nicht so eine gute Karte, aber auf jeden Fall, laut der Beschreibung in der Bibel, liegt dieser Ort östlich vom Jordan, das heißt im heutigen Jordanien. Und der war bestimmt nicht weit weg entfernt von dem Jordan. Mit diesem Ort gibt es aber einige Erlebnisse verbunden. Und eins davon, ein sehr einschneidendes Erlebnis, möchte ich nennen. Das ist der Ort, wo israelische Männer sich mal von moabitischen Frauen verführen ließen. Und wir lesen das im Neuen Testament. Das gibt uns Aufschluss darüber, dass der, jetzt entfällt mir der Name, Barak oder Bileam? Bileam, ne? Der sollte ja das Volk verfluchen, konnte es aber nicht und hat es gesegnet. Aber er hat wahrscheinlich die Leute aufgeklärt, wie sie das Volk verführen oder vernichten können. Und wir merken, es geschah ein großer Sündenfall im Volk, gerade an diesem Ort. Und es gab die große, Gott musste sehr stark handeln. Und wir lesen, es mussten alle Häupter im Volk, Oberhäupter, hingerichtet werden. Eine sehr, sehr große Strafe. Und viele Tausende von Menschen mussten sterben, einfach aus dem Grund, dass sie Gott den Rücken gekehrt haben und sich gegen Gott versündigt haben. Das war wahrscheinlich der letzte Ort, wo sie sich aufgehalten haben. Und jetzt endlich konnten sie diesen Ort verlassen und an den Jordan ziehen. Davor hatte ja Josua gesagt, bereitet euch die Wegzehrung für 3 Tage, und weil wir werden den Ort überqueren, den Jordan. Wahrscheinlich sind es aber doch ein paar Tage mehr geworden durch den Besuch der Kundschafter in Jericho. Sie haben sich 3 Tage im Gebirge aufgehalten. Aber auf jeden Fall jetzt durch dieses bestätigende Zeugnis nochmal, das die Männer Josua geben, da lesen wir den Anfang in diesem 3. Kapitel, da machte sich Josua auf. Es war bestimmt eine ganz große Hürde. Dahinter standen die Zusagen Gottes. Dieser ganz starke Zuspruch Gottes, ich werde mit euch sein. Aber wahrscheinlich brauchte Josua nochmal diesen Zuspruch der Kundschafter. Es ist so, und da heißt es weiter, da machte sich Josua auf. Aber ein sehr zentrales und wahrscheinlich das zentralste Wort in diesem ganzen Kapitel oder in diesem ganzen Abschnitt, wo es über die Überquerung des Jordan geht, ist das Wort die Bundeslade. Und es ist gut, wir tun gut daran, wenn wir solche zentrale Worte, Signalworte nennt man die, noch mal genauer uns unter die Lupe nehmen und genauer uns die anschauen. Die Lade Gottes. 16 Mal wird dieses Wort Lade oder die Bundeslade in diesem Abschnitt, wo es darum geht, wo es um die Überquerung des Jordans geht. 16 Mal wird das Wort gebraucht. Nur zum Vergleich, für das ganze Buch Josua 9-mal nochmal bei der Einnahme Jericho und dann noch 2-mal wird das Wort Bundeslade gebraucht. Was war die Bundeslade? Jetzt kommend aus der Betrachtung im Hebräerbrief ist das sehr einfach. Wir hatten das da auch nochmal uns genauer angeschaut, die Bundeslade. Es war ein Gebot von Gott, dass das Volk damals in der Wüste, dass Mose diese Gegenstände bauen sollte, dieses Heiligtum bauen sollte. Und das Herzstück des Heiligtums, um das kurz zu fassen, war die Bundeslade, ein Kasten aus Akazienholz gebaut, mit purem Gold beschlagen, mit 4 goldenen Ringen an den Seiten und Stangen durch diese Ringen, mit denen man diese Truhe, sage ich mal, tragen konnte. Und Gott sagte, dass über diese Truhe sollte eine goldene Platte gelegt werden und darüber goldene Cherubime sollten aufgebaut werden. Und Gott sagte, von daraus würde er zum Volk sprechen. Und ich zitiere es mit eigenen Worten, einfach der Zeit wegen. Und in dieser Bundeslade waren 3 Gegenstände verwahrt. Das lasen wir auch nochmal im Hebräerbrief. Und es wäre gut, wenn wir darüber kurz ins Gespräch kommen. Was waren das für Gegenstände und was ist die Lektion dieser Gegenstände? Vielleicht kommen wir gleich darüber ins Gespräch. Aber die Bundeslade war immer ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Da ging man hin, da ging Mose hin, da ging Josua hin, da sind die hohen Priester einmal im Jahr reingegangen, um da die Stimme Gottes zu hören. Da sprach Gott zum Volk. Und wir lesen auch, dass Gott seine Gegenwart sehr deutlich mit einer Wolkensäule gekennzeichnet hatte. Und wir lesen das auch in 5. Mose 40, dass diese Wolke, die begleitete das Volk auf dem ganzen Weg, ihrer Wanderschaft. Und es war diese Wolke von Weitem zu sehen. Und vielleicht noch mal ein kurzes Bild für uns. Es war so einfach für einen Vater zum Beispiel, wenn dessen Kind ihn fragt, Papa, wo ist Gott? Das Kind an die Hand zu nehmen, es aus dem Zelt zu führen und zu zeigen, guck doch mal, siehst du die Wolke? Die Wolke, die über dem Zelt, über der Lade, die Bundeslade steht, da ist Gott. Gottes Gegenwart war sichtbar zu erkennen. Aber jetzt noch mal kurz ins Gespräch, über diese drei Gegenstände. Welche Gegenstände lagen in der Bundeslade? Und vielleicht ganz kurz die Bedeutung dieser Gegenstände, wenn jemand was dazu sagen möchte. Ja, Mikro ist an. Im Hebräerbrief Kapitel 9 wurden die ja sehr deutlich nochmal genannt. Wer möchte das nochmal wiederholen? Was waren da für Gegenstände? Ja, ich bringe gerne das Mikro weiter. David?
Ich werde nur eins sagen, der Stab Aarons, der war da dran.
Okay, eins dieser drei Gegenstände, der Stab Aarons lag da drin. Okay, welche Gegenstände noch? Nochmal? Manna, okay. Die Gesetzestafel. Gut. Jetzt die Frage, was hatten diese drei Gegenstände an sich gemeinsam? Was war gemeinsam? Was hatte die vereint? Es waren drei verschiedene, ganz verschiedene Gegenstände. Aber was hatten die gemeinsam? Was könnte das sein? Nochmal? An Gott erinnern? Ja, an Gottes Wirken? Ja. Wüstenwanderung, okay. Und in Bezug auf den Menschen? Ja, okay. Ja, ich habe schon überlegt, sollen wir das als kleine Aufgabe mitnehmen, diese drei Geschichten uns nochmal anzugucken. Alle drei Gegenstände sprechen von Situationen, wo das Volk ungehorsam war. Es war Gottes Wirken, Gottes Lösung, Gottes Erlösung, Gottes Versorgen. Aber davor, bevor diese Gegenstände in Erscheinung getreten sind, gab es Sünde im Volk. Vielleicht noch mal ganz... Ich will und kann hier jetzt nicht länger aufbleiben, obwohl ich es gerne auch machen würde. Aber ich sage nur ganz kurz, wenn die Bundeslade ein Zeichen für Gottes Gegenwart ist und wenn Gott sagt, von hier aus werde ich mit euch sprechen und das Blut der Opfertiere sollte auf die Deck Platte gesprengt werden. Das Opfer sollte direkt vor Gottes Gegenwart gebracht werden. Ging es Gott jetzt darum, immer wieder die Missetaten der Menschen vor Augen zu stellen, damit er das nicht vergisst? Ging es darum? Ich weiß, das wird jetzt nicht so deutlich in der Bibel beschrieben, aber jetzt von der gesamtbiblischen Botschaft, Gott weiß, was wir Menschen wir sind. Er braucht das nicht vor Augen geführt werden. Aber ich denke, so verstehe ich das, es ist mehr ein Bild dafür. Die Missetaten der Menschen sind bedeckt worden. Es gab diese Deckplatte, wo der Priester mit Opfer hinkam. Opfertiere mussten anstatt von Menschen sterben. Und das war ein Zeichen dafür, der heilige Gott kann doch in der Gegenwart von Menschen leben, wenn Opfer gebracht wird, wenn jemand anders für die Sünde stirbt. Gegenwart Gottes, die Bundeslade, war ein Zeichen der Gegenwart Gottes. 16 Mal bei der Überquerung des Jordans, immer wieder die Bundeslade, die spielte die zentralste Rolle in dem ganzen Abschnitt. Darum ging es. Gott geht mit. Die Wolkensäule, ich habe es nicht gefunden, wann das aufgehört hat, dieses Zeichen mit der Wolkensäule. Oder stand die ganze Zeit darüber? Wir wissen später am Tempel, die Herrlichkeit des Herrn zog sichtbar in den Tempel hinein und Hesekiel sieht das, wie die Herrlichkeit wieder den Tempel verlässt, nachdem das Volk in Sünde verharrt. Aber die Gott des Gegenwart war sichtbar da. Aber das Zeichen dieser Sündhaftigkeit der Menschen sollte auch da sein, weil das war Tatsache. Und Gott wohnte trotzdem in ihrer Mitte. Vielleicht doch noch mal ganz kurz. Woran denken wir dann mit neutestamentlichen Augen? Wenn wir dieses alttestamentliche Bild sehen oder über dieses Bild nachdenken und diese Begebenheiten der Bibel, diesen Dienst am Heiligtum nochmal so vor Augen führen. Wir haben das im Hebräerbrief nochmal uns angeguckt. Aber was wäre die neutestamentliche Parallele für die Gegenwart Gottes im Leben der Menschen? Woran denken wir? Ich reiche gerne nochmal das Mikro weiter. Die Zusage Gottes war klar, ich bin mit dir. Und immer wieder wiederholt er das und sagt zu Josua, ich bin mit dir, ich gehe mit. Und die neutestamentliche Parallele für uns. Okay, sehr gut. Ich bin bei euch alle Tage bis der Weltende. Ich muss ehrlich sagen, an diesen Gedanken habe ich nie früher gedacht. Jetzt in der Vorbereitung zu dieser Bibelarbeit. Was ist die neutestamentliche Parallele? Was ist die Bundeslage Gottes in unserem Leben? Vielleicht lassen wir das dabei. Vielleicht ist es eine gute Aufgabe, dass wir weiter drüber nachdenken. Aber Gott verspricht für uns Menschen, die wir im Neuen Testament leben, genau die gleichen Worte. Ich bin bei euch. Alle Tage. Ihr wohnt in unseren Herzen. Durch seinen Heiligen Geist. Die Bundeslade spielt eine zentralste Rolle bei der Überquerung des Jordan. Das zweite Wort, worauf ich heute Abend doch Betonung legen wollte und wo ich finde, das ist doch ein sehr, sehr wichtiges Signalwort, auch gerade in diesem Text, aber auch gesamtbiblisch gesehen, dieses Wort heiligt euch. Heiligt euch. So in der Vorbereitung bin ich auf ein Buch gestoßen von William MacDonald, Der vergessene Befehl, seid heilig. Ich muss sagen, das würde ich sofort empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat. Ein sehr, sehr gutes Buch. Der vergessene Befehl, seid heilig. Was ist das Ziel Gottes mit meinem Leben, mit unserem Leben? Damit in uns Christus Gestalt annimmt. In gläubigen Menschen, in Menschen des Neuen Testaments soll er Gestalt annehmen. Wie sollen die Menschen um uns herum Gott kennen? Diese Wolkensäule über uns oder über die Stelle, wo Gottes Gegenwart da ist, die gibt es nicht mehr. Und trotzdem sollen Menschen das erkennen. Hier ist Gott. Und die Menschen um uns herum, die haben das volle Recht, das zu erwarten, dass aus dir und mir Gott erkennbar sein kann. Ein Beispiel: fährt einer vorne vor mit einem LKW und zwei Aufkleber auf dem LKW. Der linke sagt, ich liebe Jesus. Und der zweite, wenn du mein Auto berühren, schlage ich dich ins Gesicht. Jetzt eine Anspielung auf Ausländer. Sehr krasses Beispiel. Aber kann das in unserem Leben passieren? Das Ziel Gottes mit meinem Leben, Heiligung, du bist vollkommen in meinen Augen, sagt Gott zu mir. Und gleichzeitig heiligt euch. Es ist eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung ans Volk, heilig sein, abgesondert zu sein, reingewaschen auch, aber abgesondert für Gott. Und wir werden jetzt nicht stehen bleiben können. Aber Gottes Ziel mit unserem Leben, das bleibt, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus in uns Gestalt einnimmt. Dass Jesus durch unsere Augen schaut, dass er mit unseren Händen arbeitet, dass er mit unserer Zunge spricht und so weiter. Als ein Missionar in einem Dorf, die Dorfbewohner versucht hatte, Jesus vorzustellen. Und er hat ihn beschrieben, wie er ist, seine Eigenschaften, seine Tugenden, seine liebevolle Art, seine Hilfsbereitschaft und. Er beschreibt und er merkt, je mehr ich rede, umso freundlicher werden die Gesichter der Menschen und die fangen an zu nicken und die tun so, als wenn sie den Jesus kennen. Und dann hat er gestockt und nachgefragt, er wollte das versuchen zu verstehen. Dann sagten die, wir kennen das, wir kennen den. Da lebte mal ein Arzt in unserer Mitte, der war auch Christ. Und genauso war der. Das haben wir alles gesehen. Die Menschen dürfen und sollen in gläubigen Menschen Gott erkennen. Das ist unser höchstes Ziel. Heiligt euch. Ein sehr zentrales Wort in diesem Abschnitt. Dann ein Wort, was auch dreimal in diesem Kapitel gebraucht wurde, erkenne doch. Ja? Das war noch vor dem Wunder. Morgen, sagt Josua, wird Gott in eurer Mitte ein Wunder tun. Was ist aber wichtig heute zu machen? Heiligt euch. Heiligt euch. Seid abgesondert für Gott. Lasst Gottes Bild in euch gestaltet werden. Lasst es zu. Dafür musst du dich entscheiden. Heiligt euch und ihr werdet erkennen. Es gab viele Dinge, die das Volk erkennen sollte. Ich zähle es nur kurz auf, was wir allein in diesem Kapitel finden. Was sollte das Volk erkennen? Das Volk sollte in erster Linie erkennen den Weg, den sie zu gehen hatten. Sie werden den Weg, das sollen sie erkennen. Die Lade soll weiter vorne sein, die Wolke und alles. Das soll das Volk gut sehen können, weil diesen Weg sind sie noch nicht gegangen. Den Weg sollen sie erkennen. Sie sollen erkennen, dass Gott mit Josua ist. Das soll das Volk auch erkennen. Was sollen sie noch erkennen? Dass Gott in ihrer Mitte ist. Und sie sollen erkennen, dass Gott die Völker vertreiben wird. Dreimal das Wort erkennen in diesem Kapitel. Erstmal, Gott sagt, ich bin bei euch. Durch die Lade, durch die Gegenwart der Lade wussten alle Menschen, Gott ist bei uns. Jedes Kind wusste das. Ich brauche nur aus dem Zelt rausgehen. Gott ist hier. Da ist die Wolkensäule über das Zelt der Begegnung. Gott ist da. Ich weiß das. Und trotzdem, diese Aufforderung, heiligt euch. Morgen werdet ihr erkennen. Und ich möchte dazu sagen, das biblische Wort für erkennen, es gibt auch ein Wort für erkennen, was Wissen, verstandesmäßig erkennen, Wissen vermehren bedeutet. Aber in den meisten Fällen spricht die Bibel, wenn sie sagt erkennen, dann meint sie erfahren. Morgen werdet ihr erfahren, erkennen, nicht nur ein Wissen, sondern ihr werdet erfahren. Die Bibel ist voll dieser Worte, dass gläubige Menschen erkennen sollten. Und noch mehr, ich bin so begeistert über diesen Vers 3 im hohepriesterlichen Gebet, dass Jesus zu seinem Vater betet und sagt, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben, das heute beginnt. Nicht in der Ewigkeit werden wir erfahren, sondern heute darf ich Gott erfahren, erkennen und erfahren, wie er ist. Und das ist die Einladung Gottes. Diese Prinzipien fand ich so interessant, so wichtig, gerade in diesem Kapitel, in dieser Geschichte, in dieser uns sehr bekannten Geschichte. Gott ist da, Gottes Aufforderung ist, heiligt euch, ihr werdet Wunder erleben, ihr werdet erkennen, ihr werdet den Weg erkennen, ihr werdet erkennen, sprich erfahren, dass ich mit Josua bin, ihr werdet erfahren, dass ich, der ewige Gott, mit euch als ganzes Volk bin. Ich muss auf die Uhr gucken. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das Neue Testament, wie gesagt, ist voll von diesem Wort. Eine Stelle will ich noch aus den Psalmen lesen, Psalm 25. Psalm 25, Vers 4. Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Und dann Vers 12, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Einmal die Bitte, Gott, tu mir deinen Willen kund, lehre mich deine Pfade, unterweise mich. Und Gott sagt, ich will, er wird uns unterweisen. 24. April 1993 steht in meiner Bibel hier drin. Und dann ein kleiner Satz, Gemeindezusage für Bibelschule. Ich weiß nicht, was alles durch meinen Kopf damals ging, aber wahrscheinlich fühlte ich mich in einer besonderen Art durch den Zuspruch der Gemeinde von Gott geleitet. Es war eine besondere Erfahrung für mich, wahrscheinlich, sonst hätte ich das hier nicht reingeschrieben, schon einige Jahre hier zurück. Gott möchte uns leiten, Gott will uns führen, Gott möchte, dass wir den Weg erkennen. Und in den meisten Situationen brauchen wir gar nicht nachfragen, den Weg hat er uns beschrieben. Und sein Heiliger Geist wohnt in unseren Herzen und er will uns in die Wahrheit leiten, uns diesen Weg leiten, damit wir erkennen, dass Gott bei uns ist, damit wir erfahren, dass Gott in unserer Mitte ist. Und dann das letzte Wort, was ich in diesem Kapitel, in diesem Zusammenhang mit der Überquerung des Jordans betonen wollte. Und das Wort kommt auch immer wieder vor in diesem dritten Kapitel. Ist das Wort Fuß, Fußsohle, Füße und so weiter. Und jemand hat das mal mit der Fußsohlenregel bezeichnet. Finde ich total gut. Und wahrscheinlich hat mich dieses Wort damals am meisten während des Studiums dieses von diesem Kapitel angesprochen. Das ist bei mir sehr dick unterstrichen. Fußsohlenregel. Bevor ich was erlebe, muss ich da drauf getreten haben. Muss ich das in Anspruch genommen haben. Jawohl, so ist das. Das lehrt die Bibel, die Fußsohlenregel. Damit hat Gott, diese Zusage hat Gott schon im Alten Testament gegeben. Und ich denke, diese Zahlen, die Jakob bei der vorletzten Bibelbetrachtung wahrscheinlich gebracht hat, von den zugesagten 800.000 Quadratkilometer, zu den besten Zeiten hat Israel 80.000 Quadratkilometer gebraucht als Stadtland. 10% von dem, was Gott gegeben hat. Die Regel gilt, wo eure Fußsohle drauftretet, das gehört euch, aber auch nicht mehr. Gott sagt, ich bin bei euch. Und jetzt kommen wir zu diesem Vers. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Zusage Gottes. Wie bei Josua, das war Gott so wichtig. Immer wieder betont er das. Ich bin bei euch. Die Bundeslade, 16 Mal im Zusammenhang mit der Überquerung. Gott ist da. Gott sagt, ihr werdet Wunder erleben. Was ist sein Gebot an uns Menschen? Lebt in der Heiligung. Stell dich Gott zur Verfügung. Denk dran, dein Leben ist dein Hauptziel, warum du heute da bist, ist Gott in dieser Welt bekannt zu machen. Licht und Salz der Erde, wie? Durch unser Leben, damit andere Menschen, indem sie uns beobachten, wie groß die Herausforderung auch sein mag, aber damit sie Gott in uns sehen. Gott ist da, Gott ist bei uns. Er sagt, ihr werdet Wunder erkennen, erfahren. Ihr werdet erkennen, dass ich in eurer Mitte bin. Ihr werdet das erfahren können, das ist möglich. Was ist aber wichtig? Die Fußsohlenregel. Floss der Fluss Jordan, wie lange floss der? Der floss die ganze Zeit. Es war Hochwasser. Man sagt, die in Israel waren wahrscheinlich, die meisten von uns waren enttäuscht, dass der Jordan doch so schmal ist. Ich weiß nicht, wie viele Meter hätte man eingeschätzt? Waren das 20 Meter? Weniger als 20 Meter. Man sagt, zu der Zeit, in der Normalzeit, waren das 30 bis 40 Meter Jordanbreite. Ja? Und ungefähr 1,5 Meter tief. Aber es wird hier extra betont, es war eine Zeit der Ernte und der Jordan, der floss über die Ufer drüber. Das heißt, da war viel, viel mehr Wasser vorhanden. Wie lange floss das Wasser? Gott sagt, ich tue das, ich bin bei euch, ihr werdet das erfahren. Aber wie lange floss das Wasser? Bis das Volk, das nicht wirklich das tat, was Gott ihnen gesagt hatte. Bis die Priester wirklich nicht bereit waren, ihre Fußsohlen ins Wasser zu stellen. Und das steht hier ausdrücklich. Sie sollen im Jordan stehen bleiben. Die Fußsohlen ins Wasser rein. Und was passiert im nächsten Augenblick? Dass der Wasserstrom reißt ab und baut sich wie ein Damm auf bei der Stadt. Vielleicht können wir das bei einer anderen Gelegenheit uns auf der Karte sehen. Bei der Stadt Adam heißt das hier. Und das waren ungefähr 24 Kilometer entfernt von dieser Stelle, wo die Überquerung über den Jordan geschah. Das Wasser reißt ab, es fließt runter zum Salzmeer und das andere Wasser vom Hermon, vom See Genezareth, das baut sich auf wie ein Damm. Und was lesen wir hier? Das Volk geht trockenen Fußes durch den Jordan durch. Was sollte geschehen? Die Fußsohlenregel. Da, wo deine Füße hintreten, das Land gehört euch. Siehe, ich bin bei euch, sagt Jesus. Aber in welchem Zusammenhang bettet er diese Worte ein? Er sagt, geht hin. Geht hin. Der Auftrag an euch ist, die gute Botschaft des Evangeliums weiterzubringen. Geht zu den Menschen. Gemeindebau, Jüngerschaft ist Gottes zentraler Gedanke. Gott arbeitet mit Menschen als mit lebendigen Steinen. Geht hin. Denn da wirst du in erster Linie meine Gegenwart erfahren. ich bin bei dir. Nur wie kann ich das praktisch erfahren? Wie kann ich das spürbar erleben, dass Gott bei mir ist? Indem ich das tue, was er mir sagt. Gemeindebau, Jüngerschaft. Lasst uns Acht haben aufeinander, sagt die Bibel. Gerade in dem Zusammenhang, wir kommen wieder zum Hebräerbrief zurück. Die Bundeslade, als der Schreiber das alles erklärt hat, dann sagt er, lasst uns doch mit Freimütigkeit zu Gott treten. Ist Gott da? Ist Gott uns sehr, sehr nah? Natürlich, das glauben wir. Aber was wäre die Fußsohlenregel in dem Fall, wenn ich Gott wirklich erleben will? Zunächst einmal das zu tun, was die Bibel sagt. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das haben wir längst gemerkt. Wenn ich nicht das Wort studiere, die Wahrheit nicht in mir hineinreden lasse, wenn ich nicht vor Gott trete, nicht zu ihm bete, dann spüre ich seine Gegenwart nicht. Das wissen wir doch. Und Gott erlaubt das. Gott lädt uns ein und er sagt, ich bin bei euch. Auch wenn du mich nicht spürst, bin ich zunächst einmal trotzdem da. Aber willst du mich spüren? Willst du mich erleben in deinem Alltag? Tu das, was ich dir sage. Die Fußsohlenregel. Und das beginnt damit, nimm die Bibel zur Hand. Nicht um die Bibel gelesen zu haben, sondern um zu forschen, um zu suchen, was ist der Gedanke Gottes für dein Leben. Sieh, ich bin bei euch. Alle Tage. Natürlich. Bis an der Weltende. Sag Gott, ich bin bei euch. Aber bist du dabei, das zu tun, was er sagt? Bist du in der Jüngerschaft dabei, um Menschen, die mich umgeben, die dich umgeben, bist du bereit, ist das dein Ziel, im Leben der anderen Menschen wirken? Ich bin sehr überzeugt darin, dass erbaut euch gegenseitig, dieses Bauen geschieht im Leben der anderen, nicht in meinem Leben. Ich bin in erster Linie aufgefordert, im Leben der anderen Menschen zu bauen. Und das wird auf den Prüfstand gesetzt werden. Gott wird das prüfen. Wie habe ich gebaut? Mit welchen Steinen, welche Materialien habe ich verwendet? Das Buch Jesua, das dritte Kapitel, Gott sagt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch immer wieder. 16 Mal allein bei der Überquerung Jordans dieses Bild der Lade, der Bundeslade. Gott der ganzen Erde geht mit uns. Und trotzdem hört das Wasser des Jordans nicht auf zu fließen, bis die Priester nicht bereit waren, das zu tun, was Gott ihnen sagte, die Füße in den Jordan zu stellen. Das Versprechen war da, ihr werdet erkennen, ihr werdet den Weg erkennen, ihr werdet erkennen, ihr werdet erfahren, ich bin in eurer Mitte. Aber was müsst ihr tun? Ihr müsst diesen Weg gehen, die Fußsohlenregel. Und da, wo eure Füße draufstehen werden, das Land gehört euch. Ist das nicht spannend? Ist das nicht ein großes Vertrauen, was Gott in uns schenkt, was Gott in uns gibt? Und er lädt uns ein zu diesem spannenden Abenteuer, Leben mit ihm, im Alltag. Erstmal Heiligung ist der Gedanke Gottes, in sein Bild verwandelt zu werden. Und wenn ich dabei bin, das in dieser Wahrheit zu leben, Schritt für Schritt, sagt Gott, du wirst erkennen. Ich bin bei euch. Du wirst meine Gegenwart spürbar erfahren, indem du mir erlaubst, in deinem Leben zu wirken, aber dass du mir erlaubst, durch dich im Leben anderer zu wirken. Aber da musst du hingehen. Da musst du dich aufmachen und bereit sein, zu anderen Menschen zu gehen. Wollen wir noch beten zusammen? Jesus, du hast gesagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt, das zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Danke für diese Worte, die wahr sind und die erlebbar sind. Hilf uns Menschen sein, die dein Wohlgefallen suchen, dessen höchstes Ziel ist, in deinem Wohlgefallen zu leben, das zu tun, was dir gefällt. Danke dafür, Herr, dass es möglich ist. Danke für diese leuchtende Beispiel aus dem Alten Testament, dass uns das nochmal verdeutlichen. In Jesu Namen. Amen.